Und jeder, und das ist halt, man hat sofort ein Erfolgserlebnis, weil man wirklich ab der nächsten Woche eine Tätigkeit weglassen kann oder zumindest reduzieren kann. Da haben wir wieder die Stärke der Organisation. Ein Beispiel, eine Steuerkanzlei, da hat die Geschäftsführung eingeführt, von 10 bis 12 und 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon. Und E-Mails werden auf dem Server gesammelt und nur zweimal am Tag intern zugestellt. Diese beiden Veränderungen haben dazu geführt, dass die Mitarbeitenden in 34 Stunden mehr schaffen als vorher in 40.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Führung und Beratung. Heute geht es um die Kunst des Weglassens. Denn in einer Arbeitswelt voller Regeln, Apps und KI-Tools ertrinken viele in E-Mails, Formularen, Meetings und Reports. Warum ist mehr oft nicht die Lösung und wie schaffen Organisationen mit entschlackter Arbeit mehr Wertschöpfung? Mein Gast ist heute Martin Gaeth. Er ist unter anderem Provotainer und Autor des neuen Buches Arbeit einfach lassen. Warum mehr? Das Ziel verfehlt. Er provoziert, entertaint und inspiriert mit Geschichten, die zeigen, wie vereinfachen, Fokus, Zeit und Energie für sinnvollere Arbeit freisetzt. Ja, hallo Martin.
Hallo Christina. Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
Erinnerst du dich denn an einen Moment, indem du etwas einfach gelassen hast und dadurch mehr möglich wurde, als du erwartet hättest?
Naja, das ist gerade, weil du die Bücher angesprochen hast, alle meine Bücher waren viel, viel länger im Rohzustand. Und gerade auch bei dem aktuellen Buch Arbeit einfach lassen, habe ich ein Drittel nach dem Schreibprozess weggestrichen. Und ich kann mich auch bei anderen Büchern daran erinnern, dass ich zum Beispiel bei dem Buch zur Delete-Strategie habe ich ein ganzes Kapitel weggelassen. Also ich wollte eigentlich 10 Kapitel, hatte die auch dem Verlag so angekündigt und habe dann, als ich das 9. fertig geschrieben habe, festgestellt, es ist alles gesagt, was ich sagen will, ich lasse das 10. einfach weg. Und ein anderes.
Weil
erstens, wir haben, ne, es ist ja auch ein Zeitfaktor, ne? Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, es ist alles gesagt, dann wäre das 10. Kapitel vielleicht noch ein Add-on, aber es wäre auch zu viel dann. Und deswegen mag ich es, wenn, also zumindest bei meinen Büchern, wenn wirklich ich erstmal sammle, aber dann auch konsequent wegstreiche.
Ja. Ich fand es übrigens ganz interessant, wie du den Titel deines Buchs gerade anders betont hast als ich, denn ich habe ja gesagt, Arbeit einfach lassen. Und du hast gesagt, Arbeit einfach lassen.
Ja.
Und da habe ich ja dann wahrscheinlich schon das erste Missverständnis.
Nee, genau. Nein. Das ist ja extra. Es gibt, läuft gerade heute Morgen auf LinkedIn eine lustige Debatte, weil ein Patrick Mollet hat das Buch empfohlen. Und dann schreibt jemand drunter, ja, der Titel ist ja missverständlich oder doppeldeutig. Und das ist halt genau der Zweck auch dieses Titels.
Na, da bin ich ja beruhigt.
Ja, absolut. Also es geht wirklich darum, Arbeit einfach lassen, aber auch Arbeit einfach lassen, also sein zu lassen. Und es gibt sogar eine dritte Interpretation, Menschen einfach mal arbeiten zu lassen.
Mhm. Ja, okay, also sein lassen, sie sein lassen.
Ja.
Sehr schön. Was hat dich denn in deiner Biografie zum Provotainer gemacht? Also du schreibst, du steigst auf Leitern. Was hat es damit auf sich?
Ich bin ja in dieses Thema Keynotes eigentlich so reingestolpert. Ich bin ja ursprünglich Unternehmer, habe selber mehrere Unternehmen gegründet, war Arbeitgeber und dann lernte ich einen Literaturagenten kennen vor über 10 Jahren, der sagte, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben Mythos Fachkräftemangel. Also es war sogar seine Idee, dieser Titel vom ersten Buch. Und sobald das Buch raus war, kamen die ersten Anfragen, ob ich dazu auch Vorträge halten würde. Und jetzt habe ich in den letzten 10 Jahren rund 800 Vorträge gehalten zu dem Fachkräftemangel, zu Personalgewinnung und dann aber jetzt vermehrt natürlich auch zur Vereinfachung von Arbeit. Und das große Thema dahinter ist ja die Innovation. Und das treibt mich seit 25 Jahren als Unternehmer an. Und was ich halt.
Du hast in 10 Jahren 800 Vorträge gehalten?
Ja.
Spannst du?
Nee.
Das heißt ja 2 pro Woche.
Ja. Ja, also natürlich, also vieles ist ja jetzt auch online, ne? Also jetzt habe ich gerade so eine Hack-Serie, das ist jede Woche mittags, also 4-mal hintereinander mittags online. Das kommt natürlich auch mit rein oder auch Workshops sind damit reingerechnet. Aber nee, genau, also das und ich in jedem Vortrag steige ich auf eine Leiter und der Hintergrund ist, das hattest du ja gefragt, dass wir sind ja Sinneswesen, Menschen. Wir erleben Dinge durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Und das wird bei einem klassischen Vortrag, wo jemand einfach vorne steht und redet, wird ja nur ein Sinnesorgan im Endeffekt ausgereizt, nämlich die Ohren. Und deswegen sage ich, um etwas wirklich vermitteln zu können, nutze ich halt auch die Augen, also vor allen Dingen das Sehen. Und die Leiter zum Beispiel setze ich immer dann ein, wenn es darum geht, den Perspektivwechsel. Ja, wir reden immer so von Perspektivwechsel, aber es macht keiner. Und wenn ich auf eine Leiter steige, sieht halt alles anders aus. Aber vor allen Dingen ist bei den Menschen, die es sehen, ist sofort eine Verbindung zwischen dem, was ich sage und dem Bild. Und deswegen kreiere ich in meinen Vorträgen ganz viele Bilder und provoziere. Ich sage immer, ich werde fürs Provozieren oder auch ich darf die Leute anschreien. Aber nicht um das Anschreien Willens, sondern damit etwas hängen bleibt von dem, was ich sage und was ich ihnen vermitteln möchte.
Mhm. Und mal so ganz praktisch gesagt, du fährst dann immer mit dem Auto und hast deine eigene Leiter dabei?
Nein, ich fahre Bahn und die Leiter muss immer der Veranstalter stellen. Und es gibt lustige Situationen, gerade in größeren Venues, wo dann einer die Leiter hinstellt und jemand anderes vom Facility Manager die Leiter wieder wegträgt.
Eben, weil was gehört die jetzt?
Genau.
Bühne, hallo, das genau. Sieht doch nicht aus.
Nee, genau, genau.
Ja. Sehr schön. Ja, okay. Also, gehen wir mal noch ein bisschen rein hier in das Thema. Ja? Also, du forderst ja, Arbeit zu entschlacken, also auszumisten, zu entmüllen, zu streichen, zu löschen, damit eben mehr Zeit entsteht, mehr Fokus, mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit, aber auch mehr Gesundheit. Ne, und nicht einfach nur mehr Arbeit. So, jetzt ist es aber ja so, dass in den meisten Unternehmen noch das mehr und unwirksam öfter belohnt wird als weniger und wirksam. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ne? Also da spreche ich von Arbeitszeit, Präsenz zeigen, also bis hin zu Leuten, die mir aus dem Privatleben, also die ich kenne, die mir wirklich stolz erzählen, dass sie vielleicht maximal 4 Stunden pro Woche wirklich arbeiten für ihr Unternehmen und die restliche Zeit damit verbringen, irgendwelche Sachen im Internet zu recherchieren, den nächsten Urlaub zu planen, Sachen auf eBay zu ersteigern und. Und trotzdem wird es belohnt, dass die Leute ins Büro kommen und da ihre Zeit absitzen. Wie erklärst du dir das? Was ist da los?
Es gibt, ich habe 2 Studien gefunden, die nicht aufeinander aufbauen, aber die zusammenpassen, also die ich bei der Recherche quasi unabhängig voneinander gefunden habe. Und die eine besagt, 78% der Manager, zumindest in Konzernen, also sagt die Microsoft-Studie, vertrauen ihren Mitarbeitenden nicht, wenn sie remote arbeiten. Also müssen sie ganz viele Regeln einführen, Meetings, nach dem Motto, ich muss die Leute ja sehen, sonst arbeiten sie nicht. Und umgekehrt sagen eben genauso viele, nämlich 77% der befragten Mitarbeitenden, unsere Firma ist nicht fähig, etwas sein zu lassen, etwas zu streichen, aufzuräumen. Und das bedingt sich, glaube ich, gegenseitig, dass die einen können nicht vertrauen, brauchen also die Regeln, um das Gefühl zu haben, da passiert was, brauchen die Meetings. Und die anderen sagen ja, lasst mich doch einfach mal arbeiten. Und diesen Spagat, den kriegen vor allen Dingen Konzerne bisher wenig oder selten aufgeräumt. Während meine Beispiele ja zu 99% aus Mittelstand und Handwerk stammen. Und da schaffen es Unternehmen sehr, sehr wohl, die anfangen. Es gibt Unternehmen, es gibt Innungen, es gibt Handwerksbetriebe, die fragen sich seit 2,5 Jahren jede Woche, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und die erstellen richtige Löschlisten von Dingen, wo sie sagen, okay, das hatte mal einen Wert, jetzt hat es keinen Wert mehr, lassen wir einfach. Und das motiviert mich halt auch, solche Bücher zu schreiben, dass es halt ganz viele Unternehmen gibt, die es schon machen, die es praktizieren und die dadurch halt wirklich auch attraktiver werden, die da, also auch insbesondere für Mitarbeitende, auch in der Personalgewinnung, natürlich gehe ich lieber zu einem Unternehmen, wo ich reinkomme und die Leute lachen, weil da, wo gelacht wird, weiß ich, ist, und zwar nicht übereinander, sondern miteinander, ist eine gute Unternehmenskultur und da will ich arbeiten.
Ja, jetzt war mein Beispiel ja auch eigentlich sozusagen verfehlt, denn du hältst ja auch ein Plädoyer dafür, dass du sagst, also die meisten wollen ja eben auch eine gute Leistung bringen oder wollen auch Wertschöpfung betreiben und es ist einfach nicht richtig, die Leute irgendwie als faul hinzustellen. So, bin ich übrigens auch völlig deiner Meinung. Und ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass derjenige, der da sitzt und eBay macht statt seiner Arbeit, dass der das tut, weil er eigentlich keinen Beitrag leisten möchte, sondern der tut das, und das weiß ich ziemlich genau, weil er es total super findet, aus diesem System auszusteigen, dieser sinnlosen Beschäftigung, ne? Und es irgendwie zu schaffen, das System also auszutricksen und es hinzukriegen, dass niemand merkt, dass er das eigentlich alles nicht macht. So, also insofern ist das natürlich so ein Einzelfall, ne? Aber trotzdem, ich fände es nochmal spannend, dass du sagst, es geht eigentlich hier um das mangelnde Vertrauen, das kompensiert wird mit lauter eben Regeln, Routinen, Berichterstattungen, Meetings und so weiter. Und es dient einzig und allein dem Wunsch der Kontrolle von Leistung oder eben man müsse die Mitarbeitenden zum Jagen tragen. Habe ich dich da richtig verstanden?
100%, genau so.
Und wie kann man das denn dann ändern? Also ich meine, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Organisationen eben diesen wahnsinnigen Wunsch haben, Kontrolle auszuüben, und das ja dann auch häufig gar nicht einzelne Personen sind, die da stehen und sagen, ich will das jetzt so, sondern einfach sich das System nach und nach so aufgebaut hat, wie ein, und das Beispiel ist ja auch in deinem Buch, wie so ein wilder, verwunschener Garten, der da so völlig überwuchert und blüht und was weiß ich, oder auch nicht mehr blüht, weil er eben wuchert. Wie kriegt man das denn jetzt weg?
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Ja, also das ist ja das Faszinierende, wenn man sich wirklich mal so Obstbäume oder auch Weinreben anguckt. Die tragen ja besonders dann gute Früchte, wenn ein fachkundiger Mensch sie beschnitten hat. Und wenn sie eben so ein wildes Dickicht sind, dann tragen sie ja meistens gar nicht mehr viel, weil sie alles in Äste und Blätter investieren. Und
du hast geschrieben, dein Vater war Gärtner.
Ja, genau. Mein Vater war Gärtner und ich habe sehr, sehr viel auch mit ihm zusammengearbeitet als Jugendlicher. Ich bin Gärtners Sohn. Es liegt am Ende, also ich finde das, was mich ja an deinem Buch so fasziniert, ist wirklich die Betrachtung der Organisation und dass wir das auch viel zu wenig im Blick haben, dass die Organisation ja, erstens es schafft, dass Menschen etwas gemeinsam schaffen, also das ist ja erstmal die Kraft der Organisation, und auch alle Firmen, die es bisher aktuell gibt, haben ja was geschaffen, sonst gäbe sie nicht und waren anpassungsfähig. Mhm. Und das finde ich auch ganz wesentlich, bevor man jetzt anfängt, alles schlecht zu reden und, und weg und wir müssen alles streichen, alles neu machen. Ich finde, es gibt in unserer Gesellschaft ein zu wenig Lob für das, was bereits geschaffen wurde. Also sowohl von Menschen als auch von Organisationen. Und gleichzeitig, also das heißt, ich brauche eine stärkere, meiner Meinung nach eine höhere Wertschätzung für das, was bereits geleistet wurde. Und gleichzeitig eine höhere Wertschätzung für das, was wir schaffen können, wenn wir Platz schaffen. Mhm. Also was möglich ist mit neuem Platz. Und jetzt hattest du gefragt, wie ist denn das möglich, wenn eben dieser Wunsch nach Regeln da ist und das Dickicht nun mal einfach da ist. Da erlebe ich es halt immer wieder, gerade auch in Workshops, ich nenne es die Tatzeitwirkung, wenn ich ganz konkret den Menschen sage und das mit Teams mache und am besten natürlich auch gleich mit der Geschäftsführung dabei und sage, so definiert mal eure wichtigsten 5, 6 Tätigkeiten. Wie viel Zeit verbraucht ihr dafür und welchen Wert stiftet diese Tätigkeit eigentlich zum Zweck der Firma, der Organisation? Und dann stellen die fest, es gibt halt Tätigkeiten, die haben einen hohen Wert, mittleren Wert und es gibt aber tatsächlich so Zeitfresser, die wenig Wert bis gar keinen Wert mehr liefern. Und dann sage ich so, und da habt ihr eure 20%, die könnt ihr sofort streichen. Und das passiert dann halt gerade im Team oder auch mit den Vorgesetzten. Ich sage, mach dann immer eine Ausstellung von all diesen Bildern. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und dann sieht man...
diese Erdplattenmethode.
Genau, genau. Groß, ja? Sieht aus wie Erdplatten, ja. Exakt. Ja. Und das ist wirklich so dieses, du hast 20 Personen, du siehst 20 Bilder, aber du siehst auf jedem Bild sofort, welche Tätigkeit wertlos geworden ist und welche man streichen kann. Und dann entsteht daraus eben mit Zustimmung natürlich der Vorgesetzten eine weil kein Vorgesetzter wird hingehen, wenn er dieses Bild sieht und sagen, ja, mach die wertlose Tätigkeit einfach weiter. Wird keiner sagen. Deswegen.
Ja, aber ganz kurz, da muss ich mal kurz gegentreten. ich sag mal so, für mich jetzt so als Unternehmerin mit einem kleinen Unternehmen, ja, wenn ich das jetzt mache, dann würde ich sofort denken, ja, okay, das ist relativ überschaubar, dass wenn ich den Eindruck habe, da ist jetzt irgendwas, irgendein Prozess oder irgendwas nicht wertschöpfend, dann wird das schon auch so sein. Wenn wir jetzt in etwas größeren Unternehmen oder anderen Organisationen gucken, dann wird es doch ganz automatisch so sein, dass der eine etwas als wenig wertschöpfend erlebt, ja, oder empfindet, was aber der andere als sehr wertschöpfend empfindet. Also wie gehst du mit diesen ganz verschiedenen Perspektiven um, die ja da sein müssen, weil das ist ja das Urwesen der Organisation, dass eben, ne, was dem einen das Leid macht, dem anderen die Freude bereitet, ne?
So. Ja, genau, also deswegen die Bilder, um auch dialogfähig zu werden, weil durch die Bilder wird es konkreter. So, und dann kann man konkret sagen, okay, ich schätze diese Tätigkeit als wenig wertstiftend ein und jemand anderes sagt, ja, ich schätze aber diese Tätigkeit wie wenig wertschätzend ein. Und dann kann man über genau diese beiden Tätigkeiten in einen Dialog treten und eine Lösung finden. Mhm. Und meine Beobachtung ist, also ich gebe zu, ich bin jetzt nicht in Konzernen unterwegs. Das ist nicht meine Welt. Meine Welt sind die 97% Handwerk und Mittelstand.
Ja, ganz kurz. Da war ich ja völlig baff. Also da habe ich gedacht, stimmt denn das überhaupt?
Hast du gleich nachrecherchiert?
Ich habe noch nicht recherchiert. Ich habe es dir jetzt einfach mal geglaubt. Aber ja, du sagst, und das müssen wir echt noch mal kurz hier markieren, 97% aller Unternehmen in Deutschland beschäftigen weniger bis 50 Mitarbeitende.
Ja.
Und der Rest, also 3% mehr.
Genau, genau. Und es sind sogar nur 0,09%, die über 1000 beschäftigen. In Krass. Summe 3.300.
Ich habe gedacht, wir müssen unsere Zielgruppe verändern.
Ja, ja. Naja, ich stelle ja diese Frage in jedem Vortrag und es sind alle überrascht, so wie du. Ne? Also es gibt ganz, ganz, ganz selten mal jemanden, der es auf dem Schirm hat, weil ja auch die Berichterstattung, die öffentliche Berichterstattung ist immer fokussiert auf die Großen, auf die Konzerne und wenig auf den Mittelstand oder das Handwerk. Und deswegen sage ich, ich beschäftige mich mit der kleinen Minderheit der 97%.
Ja, aber gut, da müssen wir jetzt nochmal eben reingehen, weil jetzt könnte man ja denken, naja, also in so kleinen Unternehmen, da gibt es doch keinen Wasserkopf, da gibt es doch keinen, da gibt es doch kein zu viel. Da ist doch alles eher immer knapp. Es wird nur das Nötigste gemacht. Die Wertschöpfung ist oberstes Gebot, der Kunde sowieso. Und dieses ganze Entschlacken, das ist doch nur was für die Großen.
Ja, genau. Und das Faszinierende ist eben, dass egal welche Unternehmensgröße, die Konzerne, wie gesagt, ausgeklammert, es passiert immer, dass Menschen, wenn sie die Erlaubnis bekommen, ihre Tätigkeiten mit einem Wert quasi zu belegen, feststellen, okay, sofort wissen, was sie streichen können, und dann entstehen eben wirklich im Dialog diese Löschlisten, und jeder, und das ist halt, man hat sofort ein Erfolgserlebnis, weil man wirklich ab der nächsten Woche eine Tätigkeit weglassen kann oder zumindest reduzieren kann. Und oder natürlich auch, da haben wir wieder die Stärke der Organisation, ein Beispiel, eine Steuerkanzlei, da hat die Geschäftsführung eingeführt, von 10 bis 12 und 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon. 3 Stunden pro Tag kein Telefon klingeln. Und E-Mails werden auf dem Server gesammelt und nur 2-mal am Tag intern zugestellt. Diese beiden Veränderungen haben dazu geführt, dass die Mitarbeitenden in 34 Stunden mehr schaffen als vorher in 40. Und daraufhin hat diese Firma eine 4-Tage-Woche eingeführt. Und das ist ja auch ein Beispiel.
Weißt du, weil ich bin ja auch immer die Predigerin der Spielregelveränderung. Mhm. Ne? Ja. Also bevor man appelliert an die Leute und sie in Selbstmanagement-Trainings schickt und sagt, Mensch, macht doch euer E-Mail-Account. Genau. Einfach einmal morgens auf und dann nochmal, weiß ich nicht, 2 Stunden vor Feierabend. Und dazwischen konzentriert ihr euch einfach darauf, Sachen erledigt zu bekommen. Das kannst du den Leuten ja 1000-mal sagen. Und ich merke es auch bei mir selber, an so Tagen, wo ich so ein bisschen fahrig bin oder so ein bisschen müde bin, ist natürlich so ein E-Mail-Postfach immer eine super Ablenkung, weil da gibt es ja immer irgendwie so kleine Sachen zu tun, oder wenn man völlig am Ende ist, dann kann man ja auch einfach die Sachen nur lesen und sich denken, mache ich später, ne, und irgendwie gar nichts erledigen. Und das bringt ja nichts. Und eine Spielregeländerung, nämlich zu sagen, wir spielen jetzt diese Mails einfach organisatorisch nur noch 2-mal am Tag aus, verändert das Verhalten von allen auf einen Schlag.
Richtig. Deswegen bin ich eben ein Fan von deinem Buch, weil du eben diesen Schwerpunkt auf die Spielregeln in den Organisationen legst. Und der Beleg ist eben, ne, dass, und den größten Effekt hat es natürlich auch, wenn eine Spielregel für alle sinnvoll geändert wird, weil dann erreicht es halt gleich alle, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und es gibt ein anderes schönes Beispiel aus dem Handwerk, Bautrocknung, Rocco Funke in Thüringen. Der hat 3 Dinge geändert. Einmal hat er alle Werkstattwagen gleich eingerichtet. Er meinte, du glaubst gar nicht, wie viel wir früher gesucht haben, wenn wir jeden Tag in einem anderen Wagen gefahren sind. Jetzt ist alles am selben Platz, wir suchen nicht mehr. Die 2. Änderung, alle Werkzeuge werden sofort nach Benutzung gereinigt. Das heißt, wir erleben keine Überraschung, das funktioniert nicht oder ist was verstopft oder so. Und das 3., sie sind in der Bautrocknung tätig. Das heißt, wenn eine große Halle überflutet ist, muss man klassischerweise 64 Löcher bohren. Und sie haben experimentiert und schaffen heute dasselbe mit 32 Löchern. Und diese 3 Veränderungen haben dazu geführt, dass sie im Handwerk in 32 Stunden mehr schaffen als vorher in 40. Und das sind wieder deine Spielregeländerungen.
Ja, total. Jetzt könnte man natürlich wieder kritisch drauf gucken und sagen, ja toll, aber das ist ja auch immer das Gegenteil von Eigenverantwortung. Wäre es denn nicht schöner oder wäre es nicht menschengerechter, das auch zu schaffen, dass die Leute das von selbst tun?
Ja, jein. Also weil zum Beispiel die 3 Änderungen, die ich gerade geschildert hatte in der Bautrocknung, die hat ja der Rocco Funke nicht vorgegeben, sondern hat sie mit seinem ganzen Team zusammen entwickelt. Und das erlebe ich im Mittelstand ganz, ganz viel. Also das Faszinierende ist auch, ich habe ja das Buch Arbeit einfach lassen auch geschrieben, weil es mich so aufgeregt hat, dass Herr Merz in seiner Antrittsrede im Mai behauptet hat, mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance ließe sich der Wohlstand nicht erhalten. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel die 34.000 Unternehmen betrachte, die schon eine echte 4-Tage-Woche eingeführt haben im Mittelstand und Handwerk, denen geht's ja allen besser als vorher.
Ja, und das ist ja auch noch nicht mal das stärkste Argument, lieber Martin, sondern du dröselst das ja in deinem Buch ganz wunderbar auf und beschreibst ja auch anhand von Zahlen, dass so viel gearbeitet wird wie noch nie. Also von wegen, wir wären faul. Ja. Also das, was Friedrich Merz da im Mai dieses Jahres gesagt hat, wieso stimmt es denn eben auch nicht? Und was haben wir denn da für Zahlen vorliegen? Hast du das Buch gerade da? Sonst können wir es ja mal vorlesen.
55 Milliarden Arbeitsstunden wurden gearbeitet 2023 und 2024. 25 sieht der Trend übrigens ähnlich aus, trotz geringfügig gestiegener Arbeitslosigkeit. Also das heißt, das sind mehr Stunden, die gearbeitet wurden denn je. Was natürlich, und das ist sozusagen der Side-Effekt, der in vielen Debatten immer nicht betrachtet wird, dazu führt, dass inzwischen 40% der Menschen in Deutschland in Teilzeit arbeiten. Und das muss natürlich automatisch dazu führen, dass die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland sinkt. Nur man kann eben nicht beides haben. Wir haben eine der höchsten Erwerbsquoten in Europa. Also das heißt, mehr Menschen anteilig zur Gesamtbevölkerung arbeiten in Deutschland als in anderen Ländern. Nur das führt halt automatisch zu einer Teilzeit, weil wir haben ja auch noch das große Thema Care-Arbeit. So, und deswegen, wenn wir eine hohe Anzahl von Arbeitsstunden haben, also ein Rekord, das muss man ja einfach mal festhalten, das ist ein Rekord an Arbeitsstunden, dann haben wir automatisch eine niedrigere durchschnittliche Arbeitszeit der Menschen. Und wir haben ja auch so viele Beschäftigte, Erwerbstätige wie nie zuvor mit 46 Millionen. Also es sind ja in den letzten 30 Jahren 5 Millionen dazugekommen, nicht weniger geworden zum Thema Fachkräftemangel. Also rein statistisch haben wir mehr Erwerbstätige denn je. Und diese zwei Rekorde, ich erwarte von Regierenden, dass sie auch mal eine gute Stimmung verbreiten. Natürlich gibt es viele Herausforderungen, Probleme, aber es gibt eben auch Rekorde, die man einfach mal feiern könnte und die man einfach mal positiv besprechen könnte. Und mein großes Thema ist ja wirklich dieses, okay, und wenn wir jetzt diese Arbeitszeit noch sinnvoll einsetzen würden, also sinnvoller als aktuell, dann wären wir auch wieder innovativer, weil wenn jemand 100% ausgelastet ist, kann er gar nicht innovativ arbeiten, weil dann muss er ja abarbeiten.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Lass uns nochmal zurück. Also wo liegt dann stattdessen das Problem unserer Wirtschaft? Also wenn es nicht darin liegt, dass einfach die Leute nicht genug arbeiten und dass die Unternehmer und Unternehmerinnen nicht genügend abfordern und dass sie eben nicht dafür sorgen, dass die Leute eben noch mehr Stunden arbeiten, das sagst du, ist ja Quatsch. Also wo liegt das Problem unserer Wirtschaft?
Ich glaube tatsächlich, dass nicht genug Zeit ist, um mit den Trends, den weltweiten Trends und Herausforderungen mitzuhalten. Also um sich sozusagen, um intelligentere Autos zu bauen, ja, um intelligentere Energiegewinnung zu bauen und so weiter und so weiter. Das braucht ja Zeit, Ressourcen, Energie und eine gesunde Leistungsfähigkeit. Und all das bekommen wir nicht, wenn wir Menschen zu 100% aus- bzw. überlasten.
Mhm. Ja. Okay, wir parken das Thema trotzdem noch weiter. Also das Individuum parken wir noch.
Ja.
Und ich möchte einmal noch, das habe ich nämlich eben die ganze Zeit so in Klammern mir selber nochmal markiert, auf das Thema Fachkräftereichtum zu sprechen. Ja. Du sagst ja, es gibt keinen Mangel an Fachkräften, sondern es gibt einen Reichtum.
Genau, also das sind eben die 46 Millionen Erwerbstätigen. Auch in der Pflege zum Beispiel, wo ja natürlich zu Recht auch gejammert wird, aber wir haben einfach mal faktisch 1,8 Millionen Pflegefachkräfte in Deutschland. Das ist auch ein absoluter Rekord. Auch Erzieherinnen und Erzieher hat sich die Zahl in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Auch da ist häufig das Problem, dass diese 1,8 Millionen Menschen in der Pflege zu über 30% ihrer Arbeitszeit eine Dokumentation pflegen müssen. Das heißt, ein Institut aus dem Pflegebereich hat errechnet, würde man diese Dokumentationspflicht nur halbieren, hätten wir auf einen Schlag 300.000 zusätzliche Vollzeitpflegekräfte, die schon da sind, weil wir ihre Zeit sinnvoller nutzen könnten. Und da kommt die KI ins Spiel. Es gibt ja Pflegeeinrichtungen, die schon KI nutzen, um solche Dokumentationen quasi mit Sprache auszufüllen. Da müssen die Leute nicht mehr tippen. Sie stellen fest, es geht schneller, es ist präziser, es ist vor allen Dingen, es ist weniger fehleranfällig, weil beim Tippen eher Fehler reinkommen als beim Sprechen, weil die KI inzwischen so gut ist und die Worte besser erfasst. Und die schaffen das, dass tatsächlich die Dokumentationspflicht erfüllt wird, aber die Zeit, die dafür eingesetzt wird, halbiert wird. Und dann hat man mehr Zeit für die eigentliche Pflege. Und darum muss es doch gehen.
Mhm. Ja, finde ich wirklich ein super Beispiel. Und ich frage mich natürlich, wieso wissen nur wir beide das? Und wieso wird damit nicht schon viel mehr gemacht?
Ja, das ist, genau, warum wird noch nicht so viel damit gemacht? Das ist, letztendlich haben wir so einen Teufelskreislauf. Um sich damit zu beschäftigen und das einzuführen, bräuchte ja jemand Zeit. Und auch Ärztinnen und Ärzte oder die Leitung in solchen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, die sind ja auch alle überlastet. So, und da kommen wir halt genau zu diesem Thema. Die Systeme wären alle schon viel, viel weiter. Und auch die Organisationen, wenn Menschen strukturell mehr Zeit hätten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Hm. Ja, also bei mir resoniert das total. Also jetzt mal kleiner persönlicher Schwenk, ja. Weil ich meine, wir haben ja nun wirklich, wie gesagt, ein kleines Unternehmen, also zusammen mit unseren freien Mitarbeitenden sind wir so 20. So. Und es ist für mich einfach ein Riesenschmerz, weil bei uns müssen ja alle gefühlt alles können. Ne? Weil wir haben ja jetzt eben nicht den Luxus zu sagen, wir haben jetzt die Abteilung und die Abteilung und die Abteilung und alle spezialisieren sich. Und ich muss vor allen Dingen sowieso gefühlt immer alles können. Und es macht mich natürlich wahnsinnig, weil ich renne ja immer hinterher und schaffe es alles gar nicht. Ne? Und ich weiß ganz genau, und das ist ja immer so die Metapher von diesem Äxte schärfen, ne? Also ja, wir haben keine Zeit, unsere Axt zu schärfen, ja, okay, also dauert zu lange, die Bäume zu schlagen, bla bla bla. Das kennen wir ja alles. Was würdest du mir denn jetzt mal empfehlen? Also, wie könnte ich denn jetzt mal bei mir aufräumen? Wie könnte ich dafür sorgen, dass ich überhaupt erstmal Zeit habe zum Aufräumen?
Ja, also das, es gibt ja noch eine andere Übung, die ich immer gerade auch in kleineren Unternehmen, aber auch mit Vorständen mache. Diese Übung streichen, steigern. Definier einen Standard von einer Tätigkeit.
Beispiel, was könnte jetzt ein Standard sein?
Naja, also weil wir gerade beim Thema Fachkräftereichtum waren, ist es ganz häufig Personalgewinnung, ne? Und dann ist der Standard eben Stellenanzeigen, dann ist ein anderer Standard vielleicht messen, so und dann sage ich, okay, was wäre, wenn ihr einfach mal alle Stellenanzeigen streicht? Boah, also erstmal sagen die, geht nicht, dann sagen sie, ja, das wäre schon ganz schön viel krass Zeit und Ressourcen, die wir da einsparen würden. So, und dann habe ich da ja eben, ne, diese ganzen Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, die habe ich alle auf Instagram gefunden. Die findest du nicht in Stellenanzeigen, die findest du auch nicht in den Medien, die findest du auf Instagram über den Hashtag 4-Tage-Woche. Da sind tausende Unternehmen, die nur noch Instagram und TikTok nutzen für die Personalgewinnung mit ihrer 4-Tage-Woche. Ja, die zahlen keine Stellenanzeigen mehr, brauchen die gar nicht, ja. So, und das ist halt der Clou. Ich kann jeden Standard, also ändern, indem ich mir vorstelle, was sind eigentlich die 6 Elemente dieses Standards, die Bestandteile und dann 3 Streiche und 3 Steiger. Oder ja, auch ersetze.
Das ganze Ding streiche, also das täte mir jetzt echt weh. Also nehmen wir mal hier diesen Podcast. Ja. Nehmen wir doch mal diesen Podcast.
Ja, okay.
Du willst mir doch jetzt wohl nicht ernsthaft sagen, dann hör auf mit dem Podcasten.
Nein. Auf keinen Fall. Weil es dir ja wichtig ist. Es ist dir ein Anliegen und es erreicht ja auch Menschen.
Das ist mir alles wichtig.
Ja, aber weißt du, das ist ja der Punkt, dass ich, das schreibe ich ja auch im Buch, wenn alles super läuft und alles wichtig ist, dann sei doch einfach glücklich und zufrieden und posaune es in die Welt raus und verbreite gute Laune, was du ja machst. Ja, aber das ist so.
Ich wollte gerade sagen.
Das machst du ja. Und deswegen, ich bin ja keiner, der sagt, verändern um des der Veränderung willen, sondern ich sage auch den Leuten immer, Leute, wenn ihr genug Fachkräfte habt, ändert doch einfach gar nichts, dann seid doch glücklich und zufrieden. Aber jammert mir bitte nicht rum, weil es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, es gäbe keine Fachkräfte mehr. Und das ist ja Quatsch. Die sind ja da, die sind nur woanders. Und das deswegen, wenn alles perfekt läuft und alles super läuft, nichts ändern, bitte nichts ändern.
Naja, perfekt laufen tut's eben aber nicht bei mir, ne? Weil da kommen wir jetzt mal zu deinem Thema nichts tun als Skill, ja?
Ja,
ja. Oder auch, warum nichts tun so wichtig ist für die Produktivität.
Mhm.
So. Und ich merke auch bei mir ganz oft, ich habe so die Sehnsucht, immer wieder in so Ruhephasen zu kommen und merke auch oft, mir bringt es total viel. Und gleichzeitig schaffe ich es dann manchmal nicht, weil ich dann so hochdrehe und einen Tag nach dem anderen irgendwie 3 Millionen Sachen auf einmal am liebsten machen will und am Abend nur die Hälfte davon geschafft habe. Ne, so. Und jetzt erklär mir noch mal, wieso ist das jetzt so wichtig mit dem Nichtstun? Vielleicht verstehe ich es ja endlich mal.
Ja, also das Faszinierende ist ja rein körperlich, dass unser Gehirn mehr Energie verbraucht, wenn wir nichts tun. Also wenn wir einfach mal aus dem Fenster schauen oder wenn wir einfach mal spazieren, also nichts tun kann ja auch sein, wir gehen spazieren. Also ich war jetzt zum Beispiel im März, April war ich 7 Wochen in Spanien und bin von Sevilla bis nach Santiago gelaufen, also quasi vom Süden bis in den Norden, 1000 Kilometer, und habe den ganzen Tag einfach nur die Landschaft betrachtet beim Laufen.
Ja,
also ich bin gelaufen, ja, ganz total herrlich, ja, nichts tun. Und danach hatte ich dann auch wieder die Energie, das neue Buch zu schreiben. Das heißt, wir sind eben keine Maschinen, das finde ich auch echt spannend, jetzt die Debatten der letzten Wochen, wo auch immer mehr in Kommentaren zum Buch oder auch allgemein in großen Beiträgen kommt, wenn es einen wesentlichen Unterschied zur KI gibt, wir sind keine Maschinen. Und wir leben aber, viele Organisationen leben eben noch in einem Maschinendenken, da kommt auch dieses Thema, was wir vorhin hatten mit Vertrauen und Regeln, Kontrollwahn und so, kommt ja auch aus diesem Maschinendenken. Und wenn wir es schaffen, wieder mehr Mensch zu sein, dann bedeutet das aber auch automatisch, Menschen brauchen diese Ruhephasen, um aufzutanken. Und das ist auch eine Riesenerkenntnis aus den Unternehmen, die ich begleitet habe, dass sie feststellen, wenn sie aufgeräumt haben, und sie Arbeitszeit reduzieren konnten, kriegen sie trotzdem mehr Umsatz und Gewinn, auch weil die Mitarbeitenden gesünder sind und faktisch ja mehr am Arbeitsplatz sind.
Okay, das heißt, wie kann ich das jetzt strukturell verankern, das Nichtstun? Ne? Also es geht, also klar, man kann natürlich sagen, ich verlagere das ins Privatleben. Also immer, wenn keine Arbeitszeit ist, naja, dann tun die ja nichts.
Mhm.
Naja, dann würde ich jetzt sofort sagen, Moment mal, wenn ich aufhöre zu arbeiten, fängt mein zweiter Job an, nämlich Mama sein.
Ja.
Ne? Und die ganze Care-Arbeit zu Hause. Das macht nämlich auch keiner außer mir. Ne?
Mhm.
Also angefangen vom Wäschewaschen, übers Einkaufen, übers Kochen, über, was weiß ich, die Putzfrau organisieren und so weiter. Das ist ja mein anderer Job. Also wann komme ich denn überhaupt mal zum Nichtstun? Ne? So, und natürlich kann ich sagen, ja, ich habe meinen Hund. Der guckt mich dann auch schon groß an. Gehen wir jetzt mal wieder eine Runde. Ja?
Ja.
Und oft kann ich es genießen und manchmal denke ich, oh, das jetzt auch noch. So, also wann komme ich wirklich mal in eine Ruhephase? Und heißt es dann, nee, wir müssen das rausholen aus dem Privatleben und rein in die Organisation und zu sagen, wie kann ich es jetzt schaffen, einem Team eine Ruhephase zu verordnen? Ja, auch ohne, dass das jetzt irgendwie nach Faulheit klingt oder irgendwie so ein bisschen fremdschämenmäßig ist, weil alle jetzt anfangen, miteinander zu meditieren, was du ja im Handwerksbetrieb wahrscheinlich schwer hinkriegst. Also sei denn, korrigier mich. Also was, wie kann das gehen, wenn ich jetzt Unternehmerin bin und sage, so, das Nichtstun ist wichtig für die Produktivität. Wie hole ich mir das Nichtstun in die Organisation?
Ja, also diese Steuerkanzlei mit den stillen Stunden, also wo 3 Stunden am Tag kein Telefon klingelt und die E-Mails nur 2-mal am Tag intern zugestellt werden, die haben noch eine dritte, die haben was zum Nichtstun eingeführt von 12 bis 12.30 Uhr hat keiner Zugriff auf die Server. Und intern. Und dann heißt, da ist Mittagspause für alle. Und die haben ihr Büro direkt an der Elbe in Dresden und sagen, die Leute gehen raus, gehen spazieren, setzen sich bei gutem Wetter an die Elbe oder holen sich was zu essen, gehen miteinander spazieren oder auch mal alleine. Also das wäre jetzt so eine, wo du sagst, ne, können wir das ins, aus dem Privaten rausholen, ins Team, in die Organisation.
Ja, finde ich eine gute Idee. Also, wenn man ein Büro hat und sich da trifft, so, dann ist das, glaube ich, eine gute Idee zu sagen, wir machen jetzt hier Walk to Talk.
Ja.
Oder was weiß ich, ne?
Ja, und das andere mit dem Nichtstun, das hat ja auch viel mit, ne, also, weil die Fragestellung war ja vorhin auch, warum geht es der Wirtschaft so schlecht? Nichtstun heißt ja auch, also gerade im Bereich Innovation, Weiterentwicklung, wir können ja nicht mit derselben Maschinenlogik, in der wir noch teilweise gefangen sind, Ideen produzieren nach dem Motto, okay, im Akkord, zack, 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 sondern gerade die größten Innovationen kamen ja auch, wenn Leute eben nichts getan haben. Also dieses, ich habe mich intensiv 20 Jahre mit einem Problem beschäftigt. Ja, es wird immer so gesagt, ja, Alexander Fleming, ja, das war Kairos, das war der Zufall. Nein, er hatte sich verdammt nochmal 20 Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und dann kam der Zufall. Dann hat er die Entdeckung von Penicillin gehabt. Ja? Also das heißt, einerseits brauchen wir dieses Dranbleiben und vertiefen, vertiefen, vertiefen. Dafür brauchen wir Zeit, aber wir brauchen dann eben auch die Zeit, Zufälle zulassen zu können und eben, weil wenn wir uns intensiv mit einem Thema beschäftigt haben, dann kann der Geistesblitz eben kommen, wenn wir mal nichts tun. Deswegen brauchen wir diese Balance.
Genau. Und ich würde jetzt sogar auch nochmal zurückgehen und sagen, ja, lass uns doch mal die These auch groß machen, dass unsere deutsche Wirtschaft daran krankt, dass die Leute einfach auch nicht mehr können, ja, dass die einfach nicht mehr diese ganzen Routinen, Regeln, diese unsinnige Berichtspflegepraxis und was weiß ich was aufrechtzuerhalten im Arbeitsleben und dann auch noch im Privatleben und überhaupt mit diesen vielen, vielen Sachen zurechtzukommen. Und dass Unternehmen doch gut daran tun, wirklich ihre Leute da ein Stück weit zu befreien von dieser sinnlosen Arbeit, ja. Oder wieder eben zu wertschöpfender Arbeit zurückzufinden.
Ja, genau. Das, ne, Befreiung ist ein gutes Stichwort zu wertschätzender und wertschöpfender Arbeit, ja.
Mhm. Genau. Okay, also wir hören auf mit dem, was nicht funktioniert, ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also das eine war ja, wir lassen weg, was einfach zu viel ist, ne, oder was nicht unbedingt nötig ist. Und dann gibt's ja auch noch dieses Aufhören mit dem, was nicht funktioniert. Denn spannenderweise wird ja in vielen Unternehmen einiges aufrechterhalten, was eigentlich gar nicht funktioniert.
Mhm. Ja. Ja.
Oder wo sich alle dran stören. Was sind da so deine Erfahrungen?
Na, da gibt's ja dieses schöne Beispiel von der Firma Zotter, die ganz viele Schokoladenprodukte haben und regelmäßig aussortiert haben, um Platz zu schaffen für neue Schokoladenprodukte. Und die Fans dieser Aussortierten haben sich dann immer aufgeregt und E-Mails geschrieben und so weiter. Und dann haben sie einen Friedhof geschaffen, einen echten Friedhof, wo sie ihre Schokoladenprodukte begraben. Und sie sagen, seit es diesen Friedhof gibt und die Menschen da hingehen können, um Abschied zu nehmen, gibt es kaum noch Beschwerden. Mhm. Also das heißt, wir hatten ja ganz am Eingangs von Provotainment gesprochen, es hat viel auch mit Inszenierung zu tun und aber auch wirklich Orte schaffen. Ja, also das ist ja so dieses, wir sind Sinneswesen und wenn es eben, also und ein Friedhof hat ja eine Bedeutung, also und das brauchen wir halt auch im Unternehmen für Produkte. Also man kann ja auch im Unternehmen einen Friedhof schaffen, man kann auch im Unternehmen eine Erfolgsseite oder und eben auch Löschlisten schaffen. Ich glaube, es muss vieles könnte viel anschaulicher werden, viel, viel emotionaler, weil wir sind nun mal emotional. So, und davon brauchen wir mehr. Und dann dieses Weglassen ist häufig auch, weil auch hier nochmal ein Beispiel zur Organisation. Ein Handwerksbetrieb hat festgestellt, die meiste Zeit geht flöten dadurch, dass sie sinnlos auf Baustellen rumstehen, weil Material fehlt. Oder weil Vorarbeiten zu spät geleistet wurden. Und dann hat dieses Unternehmen eingeführt, dass Material immer 2 Tage vorher geliefert werden und schon auf der Baustelle verteilt werden muss. Das heißt, da ist ein Riesenbatzen. Also stell dir vor, da kommen 6 Leute auf die Baustelle, müssen 5 Stunden warten, was das an Zeit und Geld kostet und auch Frust bedeutet, weil sie können ja in der Zeit nichts machen. Und das andere war, dass sie halt Subunternehmer jetzt alle 2 Tage an den Termin erinnern und die Arbeiten zuverlässig rechtzeitig fertig werden.
Ja, naja, was ja für mich eher Beispiele dafür wären, wieder Dinge noch zusätzlich zu tun oder anders zu tun. Ne? Aber ich finde, in diesem Aufhören mit etwas und es einfach ersatzlos streichen, liegt eine Riesenkraft. Ja, also das ist das, was ich zumindest immer versuche, auch mit unseren Kunden hinzukriegen. Weil die berichten dann ganz oft von irgendwelchen Problemen, die es in der Organisation gibt. Also Beispiel, sie haben irgendwie immer so Ränkespiele zwischen den Führungskräften und irgendwie gönnen die sich nicht die Butter auf dem Brot und es ist immer so eine, was weiß ich, so eine Riesengockelei. So. Und das muss irgendwie aufhören, weil dadurch kommen einfach die guten Ideen nicht in die Umsetzung und. So. Und dann guckt man, naja, okay, wie wird denn jetzt dieses Ganze hergestellt? Und dann kommt man plötzlich auf die Idee, aha, es gibt so ein Meeting, das findet einmal die Woche statt. Das ist so ein Bereichsleiter-Meeting. Und das ist einfach so der heilige Gral. Ne? Da muss man hingehen und da wird dann gegockelt, was das Zeug hält. So. Und dann aber zu sagen, na, aber wie wäre das denn, wenn ihr einfach dieses Meeting mal abschaffen würdet? Und wir hatten mal einen Kunden, also auch ein kleineres mittelständisches Unternehmen in Norddeutschland, die haben sich das dann getraut. Die haben das dann einfach ersatzlos gestrichen, dieses Meeting. Mega.
Ja.
Ja. Weil dann kann man ja gucken, was passiert. Und dann kann man ja gucken, wer hat denn wirklich mit wem was zu besprechen. So. Und das passt ja eigentlich auch ganz schön zu deinem Shopify-Beispiel, was du nochmal bringst in dem Buch zum Thema Meetings. Das kannst du uns ja auch nochmal erzählen.
Ja. Na, da hat sich ein Softwareentwickler halt total aufgeregt. Er sitze inzwischen mehr in Meetings, als gute Software schreiben zu können, was ja ein guter Softwareentwickler will. Der will ja guten Code schreiben. Und dann hat er ein simples Google-Plugin geschaffen, wo immer, wenn zum Meeting eingeladen wurde, in der ganzen Organisation wurden sofort die Kosten angezeigt, Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Cateringkosten, Raumkosten, Energiekosten und die Kosten für die Tätigkeiten, die liegen bleiben in der Zeit. Und da haben sich alle erschrocken. Also durch diese Kostentransparenz haben sich alle erschrocken, weil ihnen nicht klar war, wie viel eigentlich Meetings kosten und haben dann nur noch die wertvollen Meetings, also wo sie gesagt haben, der Preis stimmt, die finden weiterhin statt, aber 322.000 Arbeitsstunden pro Jahr wurden durch diese eine Maßnahme bei Shopify eingespart und können jetzt für wertschöpfende Arbeit oder wertvolle Arbeit eingesetzt werden. Und das ist halt immer der Deal, man hat ja den doppelten Effekt, ne? Man macht weniger Sinnloses, aber und in derselben Zeit kann man mehr Sinnvolles schaffen, auch Wertschöpfendes. Und gerade ich hatte ja selber Softwarefirmen, meine richtig guten Softwarekollegen und Kolleginnen, die wollten guten Code schreiben. Also lass sie verdammt nochmal einfach arbeiten.
Ja, ja, genau. Ja, sehr schön. Und wir kommen mal zum Ende so langsam, also auch deines Buches, wobei wir natürlich jetzt über ein paar Sachen auch einfach so drüber gesprungen sind, aber man soll es ja auch noch lesen, ne? du hast am Ende so deine XX-Löschbrille.
Ja.
So. Also erzähl uns noch mal was zu dieser Löschbrille. Und du schreibst dann auch, ja, nutzt doch einfach mal die Werkzeuge aus Kapitel 4. Und dann habe ich gedacht, was waren denn das jetzt für Werkzeuge in Kapitel 4? Und die möchten wir natürlich jetzt gerne noch kennenlernen.
Naja, die Löschbrille, also das Faszinierende ist ja, wir sind gefangen in dem Status quo. Weil so können wir es uns vorstellen, wie es ist. Und die Löschbrille ist quasi, wenn ich durch die Gegend laufe und sage, okay, was wäre, wenn ich die Laterne lösche? Dann habe ich Platz. Was könnte man mit dem Platz machen? Also ich fange an, also ich rufe dazu auf, quasi alles, was mir unterwegs begegnet, einfach mal zu löschen. Okay, was wäre, wenn in meiner Straße oder kein Auto mehr stehen würde? Das hat ja Paris gemacht, 60.000 Parkplätze gestrichen und Platz geschaffen für Radfahrende. Oder dieses Haus, der Schornstein. Ich kann einfach, um überhaupt mal anzufangen, zu löschen und zu überlegen, okay, wie sieht das denn dann aus? Gefällt mir das vielleicht besser? Weil ich so sehe ich immer nur das, ich bin gefangen in dem, was ich sehe. Und die Löschbrille will eben quasi anregen zu streichen. Und das bezieht sich ja auch auf Dinge, die ich denke. Ja? Wollen Menschen nur schlechte Nachrichten? Nein, es gibt ein Good News Magazin. Ne? Die machen seit 10 Jahren, bringen die jeden Tag gute Nachrichten und haben sogar ein Printmagazin, was gut läuft. Oder Dan Price, der hat in den USA den Mindestlohn auf 70.000 US-Dollar hochgesetzt. Dann hat ihn sein eigener Bruder verklagt, du ruinierst unsere Firma. Und nach 5 Jahren hat man gemessen, Umsatz verdreifacht, Mitarbeiterzahl verdoppelt und die Anzahl der Kinder im Unternehmen verzehnfacht. Ja, weil die Leute plötzlich Sicherheit hatten. Ja, also wir Menschen wollen ja Sicherheit. Das ist ja so ein bisschen auch dieser Widerspruch. Wir wollen Sicherheit und dann werden wir innovativ. Oder wir wollen Sicherheit und dann gründen wir eine Familie. Wir wollen Sicherheit und dann gründen wir wieder Firmen. Also das sind zwar erstmal Widersprüche, aber das ist ja die Erfahrung, die man eben belegen kann. Ne? Und deswegen immer wieder dieses Weg vom Status quo, an den wir uns gewöhnt haben. Also in meinen Vorträgen lasse ich die Leute immer Papierflieger basteln und die sind immer ganz wild und so. Und in 44 Sekunden haben sie den Papierflieger gebastelt, so wie in der Schule, und schmeißen den. Die meisten Papierflieger fliegen aber nicht geradeaus, die drehen irgendwie ein Looping und landen wieder da, wo sie gestartet sind. Und dann lasse ich sie Papierflieger bauen, die garantiert gerade fliegen. So, und dafür brauchen sie nur eine Sekunde. Und das ist so dieses, es geht alles anders, wenn wir anfangen, uns zu lösen von dem, wie wir meinen, dass es geht und wie es aktuell geht. Und das ist, damit steige ich ja auch ins Buch ein, unsere Menschheitsgeschichte ist ja eine Geschichte der Vereinfachung und der Innovation. Ja, alles, was wir heute haben, hat ja mal jemand erfunden, hat ja mal jemand eine Idee gehabt. Und deswegen rede ich auch immer von Ideenbabys. Also wenn ein Mensch eine Idee äußert, ist es erstmal ein Baby. Und dann entscheidet sich, ob wir draufhauen, ob wir die Raupe tottreten, ob wir die Idee tottreten oder ob wir sagen, okay, was wäre, ja, lass uns mal denken, Experimente machen, die Idee füttern, ausprobieren, auch Fehler erkennen. Und dann lassen wir sie reifen, wachsen, bis es ein etablierter Erwachsener ist. Und genau diese Zeit, um die Zeit geht es mir, die zu gewinnen, um die Zeit dann wieder mit neuen Erkenntnissen und Neuem zu füllen.
Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, wir schließen das an der Stelle heute mal ab. Und ich danke dir für das sehr, sehr schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank dir fürs Interesse und die tollen Fragen.
Gerne. Also, tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!